6 Monate, 20 Episoden. So lange beschäftigen wir uns in den Sustainable Brand Stories jetzt schon mit kreativen Kommunikationskonzepten und mobilisierenden Markenauftritten, mit Geistesblitzen und Greenwashing, mit der Angst vor Veränderung und der Kunst, auch mit komplexen Themen zu begeistern. Unsere zentrale Frage aber lautet, wie begeistern wir für nachhaltigere Lösungen? Was sind eure Tricks, Erfahrungen, Fails und Erfolgsrezepte? Im Sustainable Brand Stories Podcast stellen wir diese Fragen Gründerinnen, Markenverantwortlichen und jenen Kreativen, die heute die Wirtschaft von morgen erfinden. Und weil bereits einige ziemlich erfahrene und ziemlich viele ziemlich engagierte GesprächspartnerInnen bei uns zu Gast waren, haben sich dabei eine ganze Menge wertvoller Erkenntnisse angesammelt. Um sie mitzunehmen, könntet ihr natürlich einfach unsere ersten 19 Folgen reinziehen. Oder ihr bleibt jetzt einfach dran, denn wir haben aus 9 ausgewählten Folgen die wichtigsten Takeaways zusammenkondensiert. Willkommen also zu Neunmal Klug, den goldenen Wahrheiten aus unserer ersten Staffel Sustainable Brand Stories. Mit dabei sind Marken wie VD, DM Drogeriemarkt, Rügenwalder Mühle und Avocado Store, die ihre Erfahrung mit uns und euch teilen. Was folgt, ist so etwas wie ein ziemlich starker Sustainable Brand Stories Espresso. Die Essenz aus 9 ausgewählten Episoden, scharf angeröstet, mit Hochdruck neu aufgebrüht und somit ein echter Wachmacher. Kurz, stark, schwarz. Los geht's.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Gleich von unserem allerersten Gast habe ich etwas Fundamentales mitgenommen, nämlich wie man sich im Betrieb so richtig unbeliebt macht. Godo Röben erzählt uns, wie man es schafft, seine Kollegen in Gegner und Vorgesetzte in Feinde zu verwandeln. 3 Jahre lang habe er im Betrieb gepflegt in die Fresse bekommen, wie er sagt. Von 400 KollegInnen waren 399 gegen mich, aber der eine war glücklicherweise der Geschäftsführer. Was war geschehen? Godo Röben, damals Marketingleiter des Wurstriesen Rügenwalder Mühle, hatte 2010 in seiner Firma einen radikalen Kursschwenk vorgeschlagen. Weg vom Geschäftsmodell von vorgestern hin zu einem nachhaltigeren, das Verbraucherpräferenzen und den Grenzen unseres Planeten Rechnung trägt. Er hat also etwas getan, was vielen von uns bevorsteht, wenn sie ihr Unternehmen auf Nachhaltigkeitskurs bringen wollen. Und laut Röben bedeutet das eben auch, sich bei einigen unbeliebt zu machen.
Also da will ich das auch gar nicht zu sehr glorifizieren. Ich glaube, dass wir als Geschäftsführer Ideen haben müssen, wie wir den Laden voranbringen. Das geht in der Werbeagentur, in der Printbranche. Das sollte jeder machen. Und jede neue Idee, das weiß auch jeder, der jetzt zum Beispiel die Printbranche digital machen will oder die Autobranche elektrisch machen will. Die Leute, die Ideen haben, die kriegen erstmal Gegenwind. Das ist ganz normal, weil jeder Mensch sich irgendwie vor Veränderungen fürchtet. Kann ich da mithalten? Ist das Neue auch meins? Komme ich mit all den Dingen klar? Und deswegen war es okay, dass alle erstmal dagegen waren. Aber natürlich ist es ein steiniger Weg, trotzdem das dann durchzuhalten und immer wieder die Menschen davon zu überzeugen, dass das richtig ist.
Das sagt Godo Röben, 25 Jahre lang Marketingleiter bei der Rügenwalder Mühle, einem Unternehmen, das seit 6 Generationen Fleisch verarbeitet hatte. Alarmiert durch seine Erlebnisse in Schlachthöfen und verändertes Verbraucherverhalten, hatte Röhm vor einem Dutzend Jahren seiner Firma vorgeschlagen, künftig Pflanzen statt Fleisch in die Pelle zu drücken. Und das Ganze auch noch unter der guten alten Marke Rügenwalder Mühle zu verkaufen. Das war natürlich in etwa so verrückt, als würde Ferrari in großem Stil ins Lastenfahrradgeschäft einsteigen wollen. Und zwar unter dem Markennamen Ferrari. Entsprechend fiel auch die Resonanz in Bad Zwischenahn aus, wo der Traditionsfleischbetrieb seinen Unternehmenssitz hat. Nochmal Röben Sels.
Also ich habe erst gedacht, wenn ich die Fakten alle weiß, dann muss ich den Leuten nur sagen, wir machen jetzt pflanzliche Produkte und dann bitte folgt mir. So war es aber nicht, sondern da war sehr viel Fragezeichen, Kritik. Das sagst du auch immer wieder, der Veganer war eben der natürliche Feind des Fleisch- und Wurstherstellers und man hat immer seine Verteidigungshaltung in jeder Branche, die man irgendwie verteidigen will. Und jeder weiß zwar, das sind meine Leichen im Keller, aber die spricht man nicht an.
Der Rest ist Geschichte. Heute ist die Rügenwalder Mühle unangefochtener Marktführer bei vegetarischen Fleischalternativen. Röben selbst ist nicht mehr im Unternehmen, denn wie gesagt, er hatte sich einige mächtige Feinde gemacht. Das vegetarische Experiment jedoch wurde ein fundamentaler Erfolg, denn vermarktet wurde die Veggie-Wurst nicht mit Moralappellen und Verzichtsaufrufen, sondern dem Versprechen auf Genuss und Gesundheit. Mein wichtigstes Learning aus dem Gespräch mit Gudrun Röhm lautet: Nachhaltige Veränderung ist selten bequem und häufig schmerzhaft, weil sie dort ansetzt, wo es eben wehtut. Aber sie ist früher oder später eben unausweichlich. Wie heißt es von Wayne Gretzky, dem legendären Eishockeyspieler? Ich laufe dorthin, wo der Puck sein wird und nicht dorthin, wo der Puck war. Learning Nummer 2. Um solch ein Spiel für sich zu entscheiden und die Mannschaft zu begeistern, sollte es trotz mancher Fouls keine schlechte Laune, sondern Spaß machen. Auch wenn es mitunter eben einen in die Fresse gibt. Davon weiß auch Lars Jessen zu erzählen. Sein Name sagt euch vielleicht nichts, aber seine Werke kennt ihr definitiv, jedenfalls wenn ihr die letzten 20 Jahre auf diesem Planeten verbracht habt. Denn Lars Jessen gehört zu den erfolgreichsten deutschen Kino- und Fernsehregisseuren. Er hat die Bücher von Rocco Schamoni, Heinz Strunk und Dörte Hansen verfilmt. Außerdem hat Jessen zahllose Tatorte und Polizeiruf 110 Folgen gedreht. Fernsehformate also, in denen es zum guten Ton gehört, dass jemand umgebracht wird. Dieser begnadete Geschichtenerzähler, der sozusagen beruflich von Tod und Verderben begleitet wird, sagt jetzt: Wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir uns mehr auf das Positive fokussieren. Also weg von der Katastrophenrhetorik hin zu Erfolgsbeispielen. Weniger miese Laune, mehr Mut und Optimismus. Das Problem ist allerdings, wir Menschen sind evolutionär auf Katastrophe gepolt. Wir springen eher auf schlechte Nachrichten an, was unter anderem erklärt, warum das Blatt mit den 4 Buchstaben immer noch Millionen Menschen triggert. Jessen dazu.
Ich habe von der Neurowissenschaftlerin Maren Urner gelernt, dass wir im Grunde unser Gehirn noch aus der Steinzeit stammt. Und das ist sozusagen immer auf der Hab 8 und muss gucken, wann kommt der Säbelzahntiger und frisst uns auf. Und wir Menschen sind deswegen da so drauf gepolt, immer da zu gucken, was Schlechtes ist. Und wir können aufgrund dieser sozusagen genetischen Disposition eben sehr, sehr schlecht sozusagen die Zukunft antizipieren und schauen, wo ist eigentlich was Gutes. Deswegen ist es ja auch so wahnsinnig schwierig, die guten Geschichten zu erzählen. Thriller, Krimi ist einfach, ne? Kleines Kind geht die Straße runter, es ist dunkel, Streicher, alle haben sofort Angst. Aber sagen wir mal, am Ende des Tages eine Geschichte zu erzählen von wo wir eigentlich hinwollen, ist viel, viel schwieriger, weil wir als Menschen dann eben lieber auf die Bildzeitung reinfallen, die uns sagt, was wir alles verlieren werden, anstatt dass jemand sagt, was wir gewinnen.
Wir schauen eher ängstlich, aus welcher Richtung uns ein Mammut überrennen könnte, anstatt eine Falle zu bauen, mit dem wir es zur Strecke bringen und essen können. Einfach, weil es historisch unsere Überlebenschancen erhöht hat. Und genauso hat die Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegung lange auf schmelzende Eisschollen, hungernde Eisbären und andere Weltuntergangsszenarien gesetzt. Ganz falsch, sagt der begnadete Geschichtenerzähler Lars Jessen heute und legt eine Kehrtwende ein. Jessens jüngstes Projekt ist eine Serie mit dem programmatischen Titel Wir können auch anders. Zusammen mit Anke Engelke, Bjarne Mädel und anderen stellt er darin Menschen vor, die einfach mal die Zukunft angepackt haben, anstatt über die Ausweglosigkeit der Gegenwart zu lamentieren. Wir können auch anders ist übrigens kürzlich mit dem Marketing for Future Award in Gold ausgezeichnet worden. Ich finde die Serie ehrlicherweise mitunter ein bisschen zu pädagogisch aufgekratzt, so wie eine permanent gut gelaunte Kindergärtnerin, die ihre Schützlinge zum Aufräumen animieren will. Aber am besten bildet ihr euch selber eine Meinung. Wir können auch anders, findet ihr ganz einfach in der ARD-Mediathek. Mitgenommen habe ich aus dem Gespräch mit Lars Jessen, dass es gerade in dieser düsteren Zeit Erfolgsgeschichten braucht. Die gibt es schließlich genug. Und anders als es unser super langsames Steinzeithirn glaubt, können die nach Jessens Einschätzung auch schnell eine ziemliche Eigendynamik entwickeln.
Mir macht es Mut, sich mit Experimentalfunktionen zu beschäftigen. Also was wir ja auch in der Pandemie gelernt haben, dass sich eben Sachen so wahnsinnig schnell multiplizieren. Und es gibt ein Buch von Christian Stöcker, das heißt Experiment sind wir. Und ich kann sowieso nur allen die Spiegelkolumnen von Christian Stöcker empfehlen. Die sind wahnsinnig spannend und messerscharf. Und was ich bei ihm gelernt habe, ist, dass es eben auch einen Wendepunkt ins sozusagen zum Guten geben kann. Und das ist letztlich aus meiner Sicht ganz platt gesagt die einzige Hoffnung, die ich habe, dass in dem Moment, wo die Kugel, die jetzt oben auf dem Berg liegt, wenn die angestoßen wird und runterrollt, dass sich ganz, ganz viele Effekte selbst verstärken.
Wendepunkte zum Guten. Das ist eine gute Laune Formel, die ich mir aus dem Gespräch mit Lars Jessen mitgenommen habe. Bevor wir jetzt aber zu optimistisch durchs Leben stolzieren, kommt ein großes Aber, nämlich von und mit Stefan Grünewald. Grünewald ist Diplompsychologe, Marktforscher und ein guter Bekannter unserer Psyche. Zusammen mit seinen Marktforscherinnen-Kollegen vom Rheingold-Institut ertastet Grünewald nämlich jedes Jahr in tausenden tiefen Interviews die Seelen und Wünsche der Deutschen. Seine Erkenntnisse teilt er in Bestsellern wie Deutschland auf der Couch oder Die erschöpfte Gesellschaft mit uns. Auch seinen professionellen Rat hören Unternehmen wie Unilever, Beiersdorf und die Deutsche Bahn. Mein Gesprächspartner ist ein jovial humorvoller Rheinländer, was unschwer auch an seinem Akzent zu erkennen ist. Mit ihm zu sprechen ist die helle Freude. Was dieser Seelenexperte aber über Nachhaltigkeit erzählt, klingt zunächst einmal ziemlich ernüchternd. Den deutschen Verbraucher, so sagt er, wollen eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie da tun und ihre Wagen und Körbe packen.
Es ist, glaube ich, so, also man würde den Verbraucher überfordern beim Einkauf, weil er muss ja zwischen tausenden Produkten Entscheidungen treffen. Und er kauft dann bei einem Kaufakt vielleicht 20, 30, 40 Produkte. Stellen Sie sich mal vor, er würde sich bei jedem Kaufakt dann auch noch im Abgleich mit der Konkurrenz der Rechenschaft geben. Es spielt so eine Rolle, sowas wie eine gläubige Erwartung. Also die Magie, der Glaube ist wichtiger als die Aufklärung.
Für Hersteller und Marken bedeutet diese Erkenntnis eine ziemlich anspruchsvolle Dehnübung. Sie müssen auf der einen Seite ihre Hausaufgaben in Sachen Nachhaltigkeit erledigen, sonst laufen sie Gefahr, von KonsumentInnen abgestraft zu werden. Andererseits dürfen sie dafür aber bitteschön keinen allzu hohen Preis verlangen, denn den zu zahlen sind wir nicht bereit. Allerdings, so Grünewald.
Jetzt kommt aber das ganz, ganz große Aber. Das heißt nicht, dass man sich auf Magie und Gutglauben verlassen kann. Also die Hersteller sind aufgefordert, sozusagen ihren werblichen Bekundungen faktische Taten folgen zu lassen. Und in dem Moment, wo durch einen Skandal und durch eine Veröffentlichung aufblickt, dass das nur Greenwashing, dass das nur Augenpulver war, dann fühlt er sich, der Verbraucher, tierisch enttäuscht und dann straft er die Marke auch ab.
Wenn Marken ihre nachhaltigen Claims konsequent und dauerhaft mit Leben füllen, haben sie eine Chance, VerbraucherInnen dauerhaft für sich zu gewinnen. Zerrissenheit hin oder her. Das ist mein Learning aus dem Gespräch mit Stefan Grünewald. Wie aber gewinnt man das Vertrauen von Menschen, die gar keine Zeit haben, sich mit einer Marke und ihrer Nachhaltigkeitsbilanz zu beschäftigen? Die, wie wir alle, einfach nur ihre Einkäufe erledigen und dabei möglichst wenig Schaden anrichten wollen? Antwort: mit Konsistenz. Diese Lektion habe ich von Mimi Sewalski gelernt. Mimi ist Geschäftsführerin von Avocado Store, einem Online-Shop, der so etwas wie das bessere Amazon werden und für jedes Produkt eine nachhaltige Alternative im Sortiment haben möchte. Im grünen Versandhaus gibt es deshalb nicht nur Mode, sondern auch veganes Hundefutter, Elektrogeräte und insgesamt eine 500.000 anderer Produkte. Von der Größe des US-Riesen Amazon ist das Hamburger Unternehmen natürlich noch ein paar Welten entfernt. Aber immerhin setzt Avocado Store mit 300.000 KundInnen rund 55 Millionen Euro im Jahr um. Diese KundInnen informiert Avocado Store kontinuierlich über ihre Mission, ihre Produkte, ihre Fortschritte und Fails, wohl wissend, dass nur ein Bruchteil der KundInnen wirklich tief eintaucht. Frage an Mimi, wie macht ihr das?
Also für uns ist Social Media da wirklich ein super Hebel. Klar, da reicht man nicht alle mit, aber da funktioniert es sehr, sehr, sehr gut, vor allem in den Stories. Wir haben TikTok als Kanal entdeckt, wo wir wirklich auch solche Sachen zeigen, wo wir auch zeigen, wo wir vielleicht scheitern. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber auch so diese radikale Transparenz auch in einem Newsletter zu machen. Also vielleicht auch bei Black Friday tatsächlich reinzuschreiben, warum wir das nicht machen. Also das heißt, wir reden auch drüber, warum wir Sachen nicht machen.
Klar, 95% aller KundInnen haben weder Zeit noch Lust, sich mit Details wie diesen auseinanderzusetzen. Aber die restlichen 5% finden bei Avocado Store sauber belegt alle Informationen, die sie über das grüne Warenhaus seiner Produkte suchen. So erwirbt man sich Glaubwürdigkeit. Denn diese hardcore-mäßig informierten 5% wiederum fungieren als Verstärker für den großen Rest. Deshalb lohnt es sich für Marken, Hintergründe sauber zu erklären, faktenbasierte Geschichten zu erzählen und das konsistent, kontinuierlich und, wie im Falle Avocado Store, auf allen Kanälen, auf denen potenzielle KundInnen zu erreichen sind. Aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, denn auf den folgt bekanntlich häufig der Mittelfinger.
Ja, zum einen mögen wir es nicht so, wenn man mit dem dogmatischen Zeigefinger vorangeht und sagt, du musst. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, das funktioniert nicht. Und der zweite Punkt ist natürlich Transparenz und der dritte würde ich sagen Authentizität. Also das sind die Kombination von allen drei. Ich mach's mal ein Beispiel fest, das ist immer ein bisschen einfacher. Also wenn wir auf der Seite einfach nur sagen würden, alles ist nachhaltig, dann ist halt die Frage, warum sollte man uns das glauben? Deswegen leben wir das vor. Deswegen sieht man auf Social Media uns als Team. Also wir haben viele Leute, die bei uns Gesicht zeigen. Keiner muss, der nicht möchte übrigens. Und wir zeigen, wie die Produkte funktionieren. Es gibt auf YouTube peinliche Videos von mir aus der Gründungszeit, wo ich Produkte ausprobiere. Und dann aber auch, wo man auch sofort sieht, wie es vielleicht auch mal nicht funktioniert.
Mein zweites Learning aus dem Gespräch mit Mimi Sewalski ist radikale Ehrlichkeit, auch wenn es mitunter peinlich sein mag. Denn früher oder später kriegen die Leute mit, wenn man ihnen Mist erzählt oder eben auch, wenn man ihnen die schlichte Wahrheit erzählt. Wahr ist übrigens auch, dass wenige Wochen nach unserem Interview Mimi Sewalski mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde. Der gilt hierzulande als so etwas wie der Oscar der zukunftsorientierten Wirtschaft. Und ähnlich seltsam wie das amerikanische Vorbild sieht auch der Nachhaltigkeitspreis aus. Das ist so eine aufgebohrte Edelstahlkugel mit der Deutschlandfahne mittendrin. Echt lustig. Eine solche Ehrenkugel gab es dort übrigens auch für die Marken VD, Recap, BVG und DM Drogeriemarkt. Insgesamt 5 Marken also, die in unserem ersten halben Jahr in den Sustainable Brand Stories zu Gast gewesen waren. Deshalb freuen wir uns gleich doppelt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Beglückwünschen kann man auch unseren Podcast-Gast Manni Meindl. Meindl kam 2010 ziemlich ahnungslos als Marketingleiter zum Outdoor-Ausstatter VD und damit zu einem Unternehmen, das gerade beschlossen hatte, sich nachhaltig zu transformieren. Und zwar konsequent von den Lieferanten in Asien über die Rohstoffe seiner Produkte bis zum Firmensitz unweit des Bodensees, der ökologisch umgebaut wurde. Im Betrieb sorgte das über Jahre hinweg für viel Blut, Schweiß und Tränen, nicht viel anders als bei der Rügenwalder Mühle, über die wir ja vorhin gesprochen haben. Meindl selbst sagt von sich, er sei damals absolut skeptisch gewesen, ob sich denn Ökologie und Ökonomie, Performance von Outdoor-Ausrüstung und eine umweltfreundliche Herstellung vereinen lassen. Konkret, hält meine gewachste Ökojacke auch, wenn ich 3 Tage lang durch Nieselregen zum Gipfel stampfe? Manni, ein passionierter Bergmensch, war damals ziemlich skeptisch. Heute ist er es nicht mehr, sondern ziemlich überzeugt. Und heute muss man sagen, bei VD war es ein langer, mühsamer, konfliktreicher Weg, der aus VD ein anderes Unternehmen gemacht hat. Eines, das heute schneller und stärker wächst als die Konkurrenz. Und zwar nicht trotz, sondern wegen seiner nachhaltigen Ausrüstung. Was man also von VD lernen kann, es braucht Überzeugung und Ausdauer. Aber die zahlt sich aus. Manni selbst beschreibt das so.
Diesen Transformationsprozess jetzt so im Nachgang bei mir zu betrachten, war natürlich sehr interessant, weil wir auch im Marketing oder als Gesamtunternehmen einfach bemerkt haben, wir haben auf die richtige Vision für den Planeten, aber auch für den Zeitgeist gesetzt. Wir haben ja nicht im Endeffekt eine Marktstudie gemacht und gesagt, hey, das könnte eine gute Idee sein, wenn wir einen auf Nachhaltigkeit machen, sondern das war unser Ansatz, uns einfach als Unternehmen sauber aufzustellen in unserer Wertschöpfungskette und haben dann vermutlich sind wir relativ früh auf diesen Zeitgeist rund um Nachhaltigkeit raufgekommen und es sich mit dem konsequent an sich mitgegangen und mitgewachsen. Und gleichzeitig mit dieser Veränderung des Zeitgeist haben wir aber auch gesehen, dass sich nicht nur die Glaubenssätze in der Branche verändert haben, sondern auch die Glaubenssätze bei Konsumenten. Und wir da an sich von Anfang an als Vorreiter einen sehr glaubwürdigen Stand gehabt haben, weil wir schon auf dieses Thema gesetzt haben, als es noch niemand auf dem Schirm gehabt hat.
Apropos Glaubwürdigkeit. Die Marke VD profiliert sich auch über etwas, das sie dort Haltungskommunikation nennen. Besonders Antje von Dewitz, die Geschäftsführerin und Galionsfigur der Marke, hängt sich für Vielfalt, Diversität, Frauenquote und Einwanderung weit aus dem Fenster. In der Flüchtlingskrise 2015 beispielsweise setzte sich VD massiv für Geflüchtete und gegen Abschiebung ein, wofür die Marke in den sozialen Medien einiges auf die Strichmütze bekam. Nochmal Money Mindel.
2015, 2016 kommunizieren wir auch verstärkt unsere Haltung über unsere organischen Kanäle. Also wir machen jetzt nicht per se Werbung damit, aber wir kommunizieren sie. Wir hatten, ich würde mal sagen, Flüchtlingskrise war damals tatsächlich das härteste Thema in Sachen Boykottaufrufe. Nie Umsatzeinbrüche oder haben bemerkt, dass an sich wir darunter leiden. Das hat, wenn du mich jetzt so fragst, eher zu einer Positionierung der Marke beigetragen. Also dass es für Menschen klarer worden ist, für was die Marke, für was die Menschen hinter der Marke an sich stehen, als dass es jetzt negative Aspekte gehabt haben. Negative Aspekte hat es, wenn dann, für am Anfang für unsere Kommunikationsabteilung gehabt, dass du ja an sich so das Management von solchen Boykottaufrufen, von solchen Shitstorms, von kritischen Rückfragen auf Social Media früher zu Schnappatmungen geführt hat, inzwischen ein normaler Tagesablauf ist, also eine ganz andere Resilienz da ist, wenn es kritische Rückmeldungen gibt.
Ganz wichtig, bei VD gehört all das nicht zu einer ausgeklügelten Marketingstrategie, sondern schlichtweg zur Haltung der Marke. Die Marke tut es nicht, weil sie es für Gewinn bringt, sondern weil sie es für richtig hält. Das macht sie so authentisch. Und sicher verärgert VD damit den einen oder anderen Kunden, gewinnt aber gleichzeitig neu hinzu, und zwar die richtigen. Motto: besser richtige Fans als falsche Freunde. Und damit ist die Marke aus Tettnang am Bodensee ein echter Vorbereiter. Und seit den Tagen des Wilden Westens weiß man ja, woran man zuverlässig Pioniere erkennt. Always in front, but with many arrows in the back. Money Mindel dürfen wir uns daher also als jemand mit vielen Pfeilen im Rücken seiner Daunenjacke vorstellen. Aber zugleich als einen glücklichen Marketing-Cowboy, der weiß, dass er mit seinem Pferd auf dem richtigen Weg reitet. Doch wohin führt dieser Weg und was ist eigentlich die Aufgabe von Marketing? Darüber habe ich mit Jan Pechmann gesprochen, dem Gründer des Marketing for Future Awards. Jan Pechmann ist ehemaliger Geschäftsführer der Strategieberatung Different. Er hat dort aber vor einiger Zeit seinen sicher gut bezahlten Job an den Nagel gehängt, den Marketing for Future Award ins Leben gerufen und ein Purpose-Unternehmen namens BAM gegründet. BAM hat sich unter anderem der nachhaltigen Marketingberatung und Ausbildung verschrieben. Warum? Weil das Marketing, also das, was viele von uns Tag ein, Tag aus tun, seiner Meinung nach eine krasse Neuausrichtung braucht. Und zwar vor allem deshalb, weil im Marketing eine magische Kraft liegt. Wie sagt es Jan so schön?
Im Prinzip ist Marketing Magie. Ja? Wir können Menschen verzaubern. Und die Frage ist, ob das eben schwarze oder weiße Magie ist. Und diese Frage zu stellen, sie aber auch provokant zu stellen und im Prinzip auch den Finger auf die Schulter zu tippen und sagen, ey, merkst du es eigentlich, was du gerade machst? Mit dem, was du könntest, kannst du eigentlich noch viel mehr.
Im Gespräch hat mir Jan dann erklärt, wo der Grat zwischen weißer und schwarzer Magie verläuft. Wieso das Marketing alter Tage nicht mehr funktioniert in einer Wirtschaft, die regenerativer sein muss. Was wiederum bedeutet, dass Kommunikatorin und Markenverantwortliche sich jetzt jede Menge neues Wissen drauf schaffen müssen. Jans Credo lautet, Marketing for Future braucht ein anderes Kompetenzniveau als Marketing for Status Quo. Nochmal Jan selbst.
Ich finde, es ist und bleibt die Aufgabe, die Angebote des Unternehmens bestmöglich nach außen zu vermarkten. Punkt. Aber es kommt eine neue Aufgabe hinzu und das ist einfach die, sich stärker auch als eine Art Türsteher oder auch Gatekeeper zu verstehen ins Unternehmen hinein, also eine Art Anforderungsmanagement auch zu stellen. Und nicht als, wenn man so will, kreativer Verpackungskünstler, Scheiße als Bonbon zu verpacken, auf Deutsch gesagt. Und diese Kompetenz, die vermisse ich ganz massiv bei uns in der Branche. Wenn du mal guckst, wo sitzen denn die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Unternehmen, dann sitzen die, ja, wo sitzen die? Die sitzen bei der Presse, Unternehmenskommunikation, die sitzen vielleicht auch mal im Bereich Produktmarketing, die sitzen ganz selten oder nie im Bereich Marketing. Und ich kenne auch ganz wenig Nachhaltigkeitsbeauftragte in irgendwelchen Agenturen. Und jetzt frage ich mich, wie möchten denn diese Damen und Herren in der Lage sein, auf Augenhöhe mit sozusagen ihren Counterparts im Unternehmen, die Güte der nachhaltigen Angebote tatsächlich zu reflektieren.
Was bedeutet das konkret? Also, Marketingleute müssen beispielsweise ihrem CEO erklären können, wieso ein Klimaneutral-Logo auf der Verpackung keine gute Idee ist. Wieso eine Bienenblühwiese vor der Firmenzentrale oder das Sponsoring einer Umweltorganisation zwar gut gemeint sein mögen, aber nicht sind, was das Unternehmen nachhaltiger macht. Und wo die haarscharfe Grenze zwischen Kommunikation und Greenwashing verläuft. Mit seiner neuen Agentur BAM bietet Jan daher auch Schlaumach-Seminare zu Nachhaltigkeitswissen für Marketeers an. BAM steht übrigens für Bock auf morgen und den habt ihr nach dem Gespräch mit diesem gut gelaunten Marketingmann allemal.
Auch sozusagen die Transformation innerhalb des Selbstverständnisses der Branche, sich zu überlegen, wer bin ich eigentlich, wenn es um das Thema Nachhaltigkeitsmarketing geht. Und da bin ich eben nicht nur der Consideration- und Conversion-Driver, der irgendwelche KPIs abliefert. Ich bin auch nicht mehr bloß einfach der Tool-Kasper, der irgendwelche Dashboards befüllt und irgendwelche Effizienzoptimierungsklimmzüge machen kann, sondern ich stehe breitbeinig im Prinzip draußen am Werkstor und passe auf, dass da keine Scheiße rauskommt. Und ich finde, und das hast du vorhin gesagt, warum ich da so vehement bin, ist, was wir gerade machen mit diesen Halbwahrheiten und auch mit der Inflation von Nachhaltigkeitsbullshit, der gerade draußen passiert, wir erweisen der guten Sache einen extremen Bärendienst, weil die Inflation von Nonsens führt einfach nur dazu, dass sich Menschen irgendwann angenervt, angeekelt oder Minimum gelangweilt von der Sache abwenden.
Intensive Erfahrung mit der Komplexität vermeintlich einfacher Aussagen hat auch unsere nächste Gesprächspartnerin gemacht. Kerstin Erbe ist Geschäftsführerin bei DM Drogeriemarkt mit 2100 Filialen und 48.000 Mitarbeiterinnen, heute Deutschlands größte Drogerie. Das vom Anthroposophen Götz Werner gegründete Unternehmen steht traditionell für ein freundliches Geschäftsklima und eine ökologischere Ausrichtung als so mancher Wettbewerber. Das Motto des Unternehmens lautete bekanntlich, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. In den vergangenen Monaten aber hatte DM eher negative Presse. Die Deutsche Umwelthilfe, eine ziemlich klagefreudige Umweltorganisation, hatte DM verklagt. Der Vorwurf, Label wie klimaneutral oder umweltneutral auf manchen DM-Verpackungen seien irreführend. Denn obwohl das Unternehmen nachweislich einiges unternimmt, um die Umweltauswirkungen seiner Produkte zu reduzieren, seien diese natürlich weder umwelt- noch klimaneutral. Geht ja gar nicht. So argumentierte die Umwelthilfe. Und was soll ich sagen? Auch wir bei Strichpunkt Design haben bis vorhin noch gar nicht so langer Zeit mit dem Label klimaneutral für uns geworben. Was will ich noch sagen? Wir haben es damals ehrlicherweise einfach nicht besser gewusst. Was lässt sich also aus dem Fall DM lernen? Zunächst einmal etwas eigentlich Selbstverständliches, nämlich erst einmal etwas zu leisten und dann drüber zu reden und nicht umgekehrt. So hat DM zum Beispiel die Umweltauswirkungen ihrer Produkte zunächst eingehend analysiert, weitestgehend reduziert und den Rest über seriöse Projekte zu kompensieren versucht und erst danach das strittende Umweltneutral-Label auf seine Verpackung geklebt. Dafür hagelt es dann zwar dennoch Kritik, aber die, auch das kann man von DM lernen, nimmt die Marke sportlich und diskutiert mit der DOH, von der sie verklagt worden war. Denn, zweites Learning, man lernt ja nie aus. Kerstin Erbe dazu.
Also es ist natürlich Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ja, ich glaube, es ist halt auch viel Vertrauensaufbau, auch für DM. Ja, dass wir eigentlich versuchen, die Dinge richtig zu machen. Denn man muss halt aussagen, selbst sehr hoch involvierte VerbraucherInnen sagen halt auch, es ist wahnsinnig schwierig, überall in die Tiefe informiert zu sein. Und es ist auch zu komplex bei solchen Dingen des alltäglichen Lebens. Ja, ich versuche wirklich, mich zu informieren und versuche, zu den richtigen Händlern zu gehen und versuche, die richtigen Produkte zu kaufen. Und dafür ist es eigentlich auch ein Stück weit gut, was die DOH macht, ja, dass man sagt, wir brauchen eigentlich irgendwo Standards im Markt, ja, auf die man sich irgendwo verständigt. Was heißt denn klimafreundlich oder umweltfreundlich? Was heißt das denn? Und wie kommunizieren wir das denn? Ja, und wie kann der Verbraucher oder die Verbraucher dann am Regal ganz einfach erkennen, okay, dieses Produkt ist halt wirklich nachhaltiger.
Was ich auch super interessant fand, wie dieses 48.000 MitarbeiterInnen-Unternehmen seine Nachhaltigkeitsaktivitäten organisiert. Denn anders, als man es bei einem solchen Riesenladen annehmen könnte, nicht von oben. Zwar bekennt sich das Top-Management seit jeher zur Zukunftsfähigkeit, angefangen mit dem DM-Gründer und Anthroposophen Götz Werner. Aber organisiert und mit Leben gefüllt wird dieser Wert nicht von oben, sondern aus dem Unternehmen heraus.
Für uns ist dieses Thema der Zukunftsfähigkeit ja ein Thema der Haltung. Und idealerweise teilen möglichst viele Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft diese Haltung. Und dann geht es natürlich darum, wie koordinieren wir zentrale Themen. Und es ist ja am idealsten eigentlich, wenn Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit wirklich überall im Unternehmen entstehen kann. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, das Ganze von unten nach oben zu organisieren. Das heißt, Zukunftsfähigkeit entsteht überall im Unternehmen. Und wir haben einen Arbeitskreis, aus dem dann besonders involvierte Kolleginnen monatlich zusammenkommen und die Themen diskutieren, ja, Best Practice auch teilen, man sich informiert, wie auch zu Themen wie Nachhaltigkeitsberichterstellung und, oder ja, wollen wir uns ja dieser oder jener Organisation anschließen. Solche Themen diskutieren wir dort und dann geht jeder wieder zurück in sein Ressort und setzt es dort um. Weil am Ende des Tages, ja, wollen wir ja keine Nachhaltigkeitsstrategie haben, sondern wir wollen eine nachhaltige Strategie haben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn alle Entscheidungsträger im Unternehmen auch entsprechend nachhaltig agieren.
Bottom-up nennt man in der Management-Literatur einen solchen Graswurzelansatz wie bei DM. Man könnte ihn auch schlichtweg klug nennen. Nachhaltigkeit hat es momentan schwer. Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, Wirtschaftskrise, Inflation und ein maroder Staatshaushalt führen dazu, dass manche den überfälligen Umbau unserer Gesellschaft und Unternehmen hintanstellen wollen. Ganz so, als wäre Zukunftsfähigkeit ein Luxus, den man sich nur in guten Zeiten leisten kann. Ganz anders geht es bei Sophia Rüdiger und 1,5 Grad zu, dem Energieunternehmen, dessen Marketing Sophia leitet. Ich hatte vor dem Gespräch mit ihr ein wenig Sorge, ob meine Gesprächspartnerin eventuell unter einem Schleudertrauma leiden könnte, denn das Hamburger Startup ist in 2 Jahren von 0 auf 500 Umsatzmillionen auf über 80.000 Kunden und mehr als 1 Milliarde Marktbewertung explodiert. Doch die Firma des ehemaligen Tesla-Managers Philipp Schröder will weit mehr sein als ein weiteres Energy-Unicorn, nämlich eine Bewegung. Eine, die nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern breite Kreise der Bevölkerung mitnimmt. Ihr Ziel trägt diese Bewegung schon im Namen, die Erwärmung unseres Planeten möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Momentan sieht es bekanntlich so aus, als würde die Menschheit diese Latte krachend reißen. Um sie doch noch irgendwie zu erreichen, müssten erneuerbare Energienanbieter wie 1,5 Grad in noch größerem Tempo weiterwachsen. Und genau das hat die Firma auch vor. In einer Geschwindigkeit, die selbst Marketingleiterin Sophia Rüdiger manchmal schwindig werden lässt, wie sie im Interview einräumt.
Du wachst manchmal auf, nass gebadet und denkst, Wahnsinn, was tun wir hier einfach, was stemmen wir, mit wem sind wir unterwegs, mit welcher Geschwindigkeit, genau wie du es gerade beschreibst. Aber am Ende, und ich glaube, das steckt auch schon im Namen, nämlich mit den 1,5 Grad sind wir auf einer Mission, die einfach eine Geschwindigkeit braucht, weil wir ansonsten gar keine Chance mehr haben, dieses Ziel zu erreichen. Auch wenn wir es ja möglichst langsam erreichen wollen, müssen wir ganz schnell etwas tun. Und deswegen ist der Speed das Einzige, und diese Skalierung, um überhaupt in diese Richtung erfolgreich zu werden. Und somit wissen wir, dass wir den Speed durchhalten müssen. Aber ja, schwindig wird's manchmal.
Mir sind beim Gespräch mit Sophia permanent 2 Worte durch den Kopf geschwört. Think big. Und das ist ja auch richtig. Wenn wir die Klimakrise noch halbwegs in den Begriff führen wollen, müssen wir richtig groß denken. Wie geht 1,5 Grad das an? Stichworte, die ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, lauten breite Bewegung, breite Zielgruppen, breiter Medienmix. Vom Infoabend über Postwurfsendungen, Kooperationen mit Schulen bis zu Flagship-Stores in 1A-Lagen kommuniziert 1,5 Grad auf allen Kanälen. Das Ziel der Marke lautet, einen klimaneutralen Lebensstil cool und sexy zu machen. Und zwar nicht nur in der urbanen Lohablase, sondern überall.
Wenn wir uns zum Ziel gemacht haben, jedes Gebäude klimaneutral zu gestalten in Zukunft, wenn wir wirklich zu 100% von Wind und Sonne oder von der Energie aus erneuerbaren Energien leben wollen, dann brauchen wir jeden und jede. Ja, das meint wirklich jedes kleine Häuschen bis irgendwann hin zu großen Mietshäusern in den Städten, gemeinsam mit Städten zusammen, mit Regierungen, alle müssen zusammenwirken. Und deswegen reicht es eben nicht nur bei einer Zielgruppe anzufangen und zu sagen, wir haben irgendwie ein cooles Produkt für XY Einfamilienhaus auf der Schwäbischen Alb, sondern es muss jeden erreichen. Und jeden erreichst du oder jeder erreichst du, wenn du das Ganze so greifbar machst und ja, so konkret machst, dass Menschen auch wissen, wie kann ich denn mein Verhalten verändern? Wie kann ich mitwirken? Wie werde ich Teil davon? Und bestenfalls ist es auch noch so cool, dass jeder am Ende Teil davon sein möchte. Und deswegen sagen wir, es ist nicht nur eine Company, es ist eine Bewegung und es muss auch eine Bewegung werden.
Es wird spannend zu sehen, wie die Marke all das hinkriegt, ohne aus der Kurve zu fliegen. Und als wäre das noch nicht genug, hat 1,5 Grad vor ein paar Wochen auch noch angekündigt, eine eigene Solarfertigung in Deutschland aufbauen zu wollen. Und 2025 soll das Ganze dann auch noch an die Börse gehen. Was ich aus dem Interview mit Sophia mitgenommen habe, ist daher vor allem eines: Optimismus, Aufbruchstimmung und der Mut, groß zu denken, weil wir wirklich große Lösungen brauchen. Ich finde das schlicht und einfach großartig. Und weil wir gerade über Geschwindigkeit sprachen, wie bewahrt ein Unternehmen bei all dem seine Glaubwürdigkeit? Wie bleibt man sich und seinen Zielen treu, auch wenn man vor lauter Wachstum gar nicht weiß, wo einem der Kopf steht? Eine überzeugende Antwort lautet Ecosia. Ecosia ist eine Berliner Suchmaschine und Europas erfolgreichste Google-Alternative. Besonderheit Nummer 1, die Firma setzt nicht 5 oder 10, sondern 100% ihrer Gewinne für den Klimaschutz ein. Wer über ecosia.de sucht, finanziert mit seiner Suche Bäume, die Partner von Ecosia in Burkina Faso, Madagaskar, Peru und anderen Ländern in den Boden setzen. Was Ecosia sich en passant selbst eingepflanzt hat, ist Glaubwürdigkeit. Denn die 2009 von Christian Kroll gegründete Firma hat sich selbst in ein Stiftungsmodell überführt. Das heißt, sie kann weder verkauft noch ausgenommen oder übernommen werden. Besonderheit Nummer 2. Die Firma gehört heute sich selbst und weder ihr Gründer noch sonst wer kann Geld aus ihren Kassen entnehmen. Inspiriert wurden die Gründer dazu übrigens durch einen Artikel in Band 1. Das ist das Wirtschaftsmagazin, zu dessen Podcast-Netzwerk wir mit den System Brand Stories als stolzes Mitglied gehören. Was dieses Purpose-Modell konkret bedeutet und was es bringt, erklärt Ecosia-Gründer Christian Kroll am besten selbst.
Ja, also in unserem Fall bedeutet das, dass wir es rechtlich verbindlich so gelöst haben, also mehr oder weniger fast alle Anteile abgegeben haben an die Purpose-Stiftung. Und diese Stiftung sorgt dafür, dass wir nie Dividenden entnehmen können. Also alles Geld, was Ecosia generiert, muss letztendlich an Baumpflanzprojekte gehen und kann nicht irgendwie von mir oder jemand anderem entnommen werden. Sorgt auch dafür, dass das Unternehmen unverkäuflich ist. Also selbst wenn Google, Microsoft oder jemand anders morgen kommen würden und eine Milliarden auf den Tisch legen würden, es wäre einfach nicht möglich, das Unternehmen zu verkaufen. Und natürlich auch, also Purpose auch daher ein bisschen, der Unternehmenszweck ist halt auch festgeschrieben. Wir könnten jetzt nicht morgen sagen, der Unternehmenszweck ist, Ferraris für Christian zu kaufen. Also damit hat man einfach meiner Meinung nach eine gewisse Verbindlichkeit geschaffen, die auch wichtig ist, wenn ich jetzt, also wenn ich Ecosia-Nutzer wäre und Christian den Geschäftsführer nicht kennen würde, dann ich will ja vertrauen können. Und ich glaube, das haben wir damit erreicht.
Der Wert eines solchen Modells ist unschätzbar, denn es bedeutet, dass Mitarbeitende sich weitaus mehr identifizieren als mit einer Firma, die irgendwelche anonymen Aktionäre reich macht. Den Purpose, den manche Marke sich derzeit mühsam selbst andichtet, gehört zur Ecosia dazu wie der Spaten zur Baumpflanzung. Und zugegeben, noch liegt der Marktanteil der Suchmaschinen lediglich bei einem bescheidenen Prozent. Im Schnitt aber nutzen 5 Millionen Menschen pro Woche die alternative Suchmaschine, generieren 100 Millionen Suchanfragen und einen Jahresumsatz von 38 Millionen Euro. Mit dem hat Ecosia bis heute mehr als 187 Millionen Bäume in aller Welt pflanzen lassen. Eine weitere Besonderheit: Die Firma hat aus ihren Gewinnen Solaranlagen finanziert, die nicht etwa nur ihren eigenen Energiebedarf decken, sondern ein Vielfaches davon. Christian Krolls Motto lautet: Warum bei 100% stoppen, wenn auch 120% gehen?
Gerade also große Konzerne sind oft stolz darauf, dass sie 100% erneuerbare Energien haben. Aber es gibt keinen Grund, das ist so eine komische Glasdecke, es gibt keinen Grund, nicht deutlich über diese 100% zu gehen. Also einfach deutlich mehr Strom zu produzieren, grünen Strom zu produzieren, als man selber braucht. Das heißt, das war für uns eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir bauen deutlich mehr Solaranlagen, als wir selber brauchen. Ist ja auch, also auch beim Suchen, wenn wir im normalen Stromnetz aktiv wären, dann hätten wir pro Suche etwa einen CO2-Ausstoß von 0,2 Gramm. Während durch das Bäumepflanzen haben wir, ich glaube, muss ich kurz gucken, mehrere Kilo, ich glaube etwa 50 Kilo pro Suche, die wieder absorbiert werden. Das heißt, also mehr als das Tausendfache oder etwa das Tausendfache an positivem Impact als das, was wir an negativem Impact hätten, wenn wir im deutschen Stromnetz unterwegs wären, was wir nicht sind, weil wir unsere eigenen erneuerbaren Energien haben. Aber also für mich das Wichtige da ist einfach zu zeigen, das ist ein Maximalansatz. Wir geben alles, was wir können, um die Klimakrise zu lösen, während viele andere Unternehmen eben irgendwie das Minimum tun, um nicht angreifbar zu sein.
Von Christian kann man also vor allem Ambition nennen. Seine Firma ist eine, die nicht nur die Schäden begrenzen will, die sie anrichtet, sondern ihr ganzes Tun und Lassen darauf ausrichtet, unseren kleinen Planeten zu reparieren. Das ist in meinen Augen eine wirklich überzeugende Sustainable Brand Story. Und das war es auch schon mit unserem nicht doppelten, sondern neunfachen Espresso aus der ersten Staffel Sustainable Brand Stories. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, über die Weihnachtstage in die eine oder andere Episode nochmal komplett reinzuhören. Genauso natürlich in die 11 weiteren, die wir hier nicht noch einmal vorstellen konnten. Bei der Gelegenheit frohe Weihnachten euch allen und danke fürs Zuhören in diesem ersten Sustainable Brand Stories Jahr. Es ist ja gerade die Zeit der kaltklaren Sternennächte, also seid doch so nett und pflückt uns den einen oder anderen Stern und schenkt ihn uns auf eurer Podcast-Form in Form einer Bewertung. Wir freuen uns über jede einzelne Bewertung. Und apropos Freude möchte ich bei dieser Gelegenheit mal bei dem kleinen, feinen Strichpunkt-Team bedanken, das diesen Podcast seit nunmehr 20 Folgen bucht. Dazu gehört Lena Drafeen, die dafür sorgt, dass Sustainable Brand Stories immer mehr Zuhörer findet. Tatjana Wolfram, deren super sympathische Stimme ihr im Intro, Outro und unseren Rubriktiteln hört. Und Roland Siegmund, der den Podcast produziert und dafür sorgt, dass ich technisch nicht allzu viel Mist anrichte. Wir wollen euch in diese Weihnachtstage aber nicht ohne einen Hinweis auf die übernächste Episode entlassen. Da ist bei uns Jakob Bernd zu Gast, ein ehemaliger Jung-von-Matt-Stratege, Mitgründer der fairen Erfolgsmarke Lemonade, heute Gründer und Geschäftsführer von Tomorrow, der nachhaltigen Bankenalternative. Jakobs Thema ist also Geld und damit eines, das vielen unangenehm ist. Wie sie bei Tomorrow schaffen, es uns dennoch nachzubringen, in Episode 22 verrät er es.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.